Justus musste zusammen mit Patrick einige Möbel ausfahren, die ein Kindergarten gekauft hatte. Als der Lastwagen vor dem Kindergarten hielt, machte Justus Peter, der mitgefahren war, auf vier ältere Männer aufmerksam, die Boccia spielten. In einem von ihnen erkannten sie ihren Klienten Bonstell.
Kennt ihr den Mann?
Ja, ein Klient von uns, Patrick. Wir versuchen, ihm zu helfen.
Wenn ihr euch angeschaltet habt, geht alles gut. Bestimmt.
Danke für das Kompliment, Patrick.
Du, Just. Hm? Das blonde Mädchen da. Ich bin ganz sicher, dass es bei der Versammlung dieser Sekte war.
Och, und gerade fällt sie unserem Mr. Bonestell um den Hals. Hm. Sie küsst ihn auf die Wange.
Da haben wir's. Da ist das Bindeglied zwischen Mr. Bonestell und dem Bankraub und den Leuten bei der Nicolas Pier. Und Mr. Hitzels Brieftasche und dem Blinden.
Wie kommst du darauf?
Ist doch ganz einfach. Das Mädchen gehört zu der Bande. Sie macht sich an Bonestell ran, horcht ihn über die Bank aus und gibt die Information an den Blinden weiter.
Möglich wäre das schon.
Ja.
Aber was ist mit all den anderen Leuten, die gestern Abend auf der Versammlung waren?
Ja.
Ja, und die Verbrecher, die führten gestern Abend eine Spendensammlung durch, weil Leute, die soeben eine Bank um eine Viertelmillion erleichtert haben, bekanntlich in Geldverlegenheit sind.
Ja, schön. Ich merke selbst, dass es idiotisch ist.
Überhaupt nicht idiotisch. Es ist doch immerhin interessant, dass es durch dieses Mädchen eine Verbindung zwischen Mr. Bonestell und unserer geheimnisvollen Sekte gibt. Ich werde dem Mädchen nachgehen. Mal sehen, ob ich etwas herausfinde.
Gut.
Justus folgte dem Mädchen, hatte bald darauf Gelegenheit, mit ihr zu sprechen und fand heraus, dass sie Maskenbildnerin beim Film war. Nach dem Mittagessen berichtete er Peter und Bob in der Zentrale von dieser Begegnung.
Sie ist Maskenbildnerin. Das finde ich immerhin interessant. Es ist also gar nicht ausgeschlossen, dass der blinde Bettler kein Mann, sondern eine Frau ist.
Na, das glaube ich nicht.
Aber denkbar wäre es doch.
Also nein, also der Bettler ist sie nicht. Der Blinde hatte einen Stoppelbart. Na, er hat sich seit Tagen nicht rasiert. Das habe ich genau gesehen.
Die Narbe.
Na, die Narbe ist nicht echt, Just.
Aha. Bob ist in der Bibliothek fündig geworden, oder?
Ja, und ob. Hier. Da war das hier irgendwie. Also, Mesadore ist eine Sekte, die in Venezuela weit verbreitet ist. Ich habe hier einiges Material darüber gefunden.
Na, lass hören.
Also, Mesadore wurde um das Jahr 1860 von einem gewissen Arturo Rodriguez gegründet. Er versprach seinen Anhängern nicht nur das ewige Heil, sondern auch das gelobte Land auf Erden. Immer sollten sie sich an den Tisch, an den goldenen Tisch setzen können und niemals Hunger leiden.
Und das hörte sich für die hungernden Armen bestimmt verführerisch an.
Ja. Aber was hat denn das mit unseren Bankräubern zu tun?
Vielleicht gar nichts, vielleicht aber auch sehr viel. Innerhalb dieser Sekte hat sich nämlich im Verlauf der letzten Jahrzehnte eine radikale Gruppe herausgebildet, die politische Ziele verfolgt und dabei auch vor Gewaltverbrechen nicht zurückschreckt.
Was willst du damit sagen, dass dieser Kreis von Leuten, in die du und ich gestern geraten sind, eine illegale Vereinigung von Terroristen und deren Sympathisanten ist?
Vielleicht, Peter, vielleicht doch nicht. Also möglicherweise waren das alles ganz harmlose Anhänger der Sekte Mesadoro.
Ja, aber Mann, wenn das wirklich Terroristen waren, hätten sie uns umbringen können. Ach, sie haben uns nur in Ruhe gelassen, weil dieser Polizist plötzlich dazwischen kam.
Du hast zu viel Fantasie. Na, hier seht euch doch mal dieses Bild in dieser Zeitschrift an. Da kommt euch das nicht bekannt
Zeig
vor?
Mal.
Hier.
Ach, das ist der Blinde mit dem Narbengesicht.
Ja.
Es ist nicht genau das gleiche Bild, aber es ist derselbe Mann. Ja, da bin ich ganz sicher.
Es ist der Mann, den ich vor der Bank gesehen habe. Und doch kann ich ihn dort unmöglich gesehen haben. Denn das hier ist ein Bild von Luis Pascal Domingo de Altranto. Ein Terrorist, der mehrere Menschenleben auf dem Gewissen hat.
Und wieso kann das nicht der Mann sein, den du vor der Bank gesehen hast?
Weil Altranto nicht mehr lebt.
Ach so.
Er ist schon seit Jahren tot.
Der Blinde sah dem Toten zum Verwechseln ähnlich. Sogar die Narbe stimmte. Und seine Blindheit, war Altranto blind?
Ja. Er verlor sein Augenlicht bei einem Brand, den er selbst gelegt hatte. Die Behinderung bewog ihn jedoch nicht, nun friedlicher zu werden. Und bei seinen Anhängern machte sie ihn zum anbetungswürdigen Helden.
Also war der Bettler als Altranto maskiert. Mhm. Dazu war nur Schminke und eine dunkle Brille nötig. Aber wieso war er überhaupt maskiert? Wozu sollte das gut sein?
Wer kann denn das sein?
Justus Jonas von den drei Detektiven? Oh ja, Mr. Bonestell. Die Polizei hat sie erneut verhört? Ja. Ja, wir werden sofort zu Ihnen kommen, wenn Sie möchten. In einer halben Stunde etwa werden wir da sein. Wiedersehen.
Die Polizei war wieder bei ihm?
Ja, er ist ganz durcheinander. Wir fahren zu ihm und dann werden wir ihn nach der Maskenbildnerin fragen.
Also ich kann bestimmt nicht mit, ich muss Rasen mähen.
Bob?
Ich kann mitkommen oder das Mädchen beobachten.
Beobachte das Mädchen.
Ihr seid aber vorsichtig.
Ja.
Wenn es für Sie und Ihre Freunde normal ist, Bomben zu legen und Menschen umzubringen, dann lasst euch besser nicht mit ihnen.
Okay.
Als Justus eine halbe Stunde später an Mr. Bonestells Tür klopfte, ließ ihn Mr. Shelby Tuckerman ein.
Ah, unser Superdetektiv. Gut, dass du kommst. Vielleicht kannst du Walter wieder ein wenig aufrichten. Komm. Möchtest du auch eine Tasse Kaffee?
Nein, danke. Guten Tag, Mr. Bonestell.
Tag, Junge. Wirklich keinen Kaffee?
Nein, danke.
Ich hoffe, du hast Walter Fortschritte zu melden.
Na, eigentlich nicht. Wir haben eine Spur, aber möglicherweise hält sie nicht, was sie verspricht.
Und wenn sie stimmt?
Na, dann weihen wir die Polizei ein.
Das wäre natürlich das Richtige.
Hat die Polizei Sie beschuldigt, Mr. Bonestell?
Sie hat mich verhört. Ich musste berichten, was in der Bank vorgefallen ist. Dreimal hintereinander das Gleiche.
Sagen Sie, Mr. Bonestell, waren das alles Männer, die Sie in der Bank überfallen haben, oder war auch eine Frau dabei?
Eine Frau? Das weiß ich nicht. Möglich wäre es schon. Diese drei Diebe waren ja maskiert. Ich meine, mit falschen Bärten, falschen Augenbrauen, Perücken und so.
Konnten Sie es nicht an der Stimme erkennen?
An der Stimme? Nein, nur einer von Ihnen hat gesprochen. Die anderen haben geschwiegen. Nicht ein Wort haben Sie gesagt.
Kennen Sie den Anglersportbetrieb der Nicola?
Ja, die De Nicolas kenne ich. Mit meinem Sohn war ich dort. Ich habe oft mit Mrs. De Nicola geplaudert. Und mit ihrer Schwiegertochter Eileen natürlich.
Da ist auch noch ein junger Mann namens Ernie.
Ach, wirklich? Den kenne ich nicht. Ist wohl neu dort.
Ich habe zufällig gesehen, dass ein hübsches, junges Mädchen mit Ihnen sprach, als Sie Boccia spielten. Wer ist das?
Gracie? Gracie Montoya. Sie ist ein nettes Mädchen. Sie bleibt immer mal auf einen kleinen Schwatz stehen. Sie arbeitet beim Film.
Weiß sie, dass Sie bei der Bank beschäftigt sind?
Das kann schon sein. Aber genauere Einzelheiten über die Bank habe ich ihr nie erzählt.
Und Mr. Shelby Tuckerman?
Der interessiert sich doch nicht für mich und die Bank. Der interessiert sich nur für sich selber.
Na gut, Mr. Bonestell. Lassen Sie den Kopf nicht hängen. Ich muss jetzt gehen.
Die drei Detektive beschlossen, die De Nicolas und vor allem den jungen Mann Ernie zu beobachten. Da Justus schon einmal dort gewesen war und man ihn kannte, übernahmen nun Bob und Peter diese Aufgabe. Während sich Peter zurückhielt, ging Bob dreist zu dem Anglerschuppen, den Ernie mit Farbe und Pinsel zu verschönern suchte.
Tag, kann ich Ihnen helfen beim Anstreichen? Mir macht es etwas Spaß.
Also gegen eine solche Hilfe hätte ich wirklich nichts. Glaube aber nicht, dass ich was dafür bezahle.
Hallo, du?
Meinen Sie mich?
Ja, dich. Meine Schwiegermutter möchte dich sprechen.
Mich?
Sie ist da drin. Ich weiß nicht, worum es geht, aber sie wollte, dass ich dich hole.
Na, da bin ich aber gespannt.
Setz dich hin.
Danke.
Dich habe ich schon gesehen.
Ja, und das ist möglich.
Du kannst es nicht wissen, aber ich habe dich gesehen im Traum. Und heute bist du hier. Ich glaube, du solltest nicht hier sein. Weshalb bist du gekommen?
Weshalb? Na, aus keinem besonderen Grund. Nur so, einfach so. Zum Zeitvertreib.
Du bist in Gefahr. Du musst weggehen. Wenn du bleibst, wird es ein großes Unglück geben. Etwas Furchtbares wird passieren. In meinem Traum warst du in einem Haus, das sich neigte und erzitterte. Es krachte entsetzlich. Die Wände brachen zusammen und überall riss die Erde auf.
Ein Erdbeben?
Du denkst, ich bin eine verrückte alte Frau, aber es ist wahr, dass ich dich in jenem alten Hause sah, das zusammenstürzte. Und ich war auch da.
Nanu, was ist denn hier los? Schon wieder ein Traum?
Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Mrs. De Nicola.
Bob kehrte zu Peter zurück und berichtete ihm von dem Gespräch, das er mit der alten Frau gehabt hatte. Die beiden Jungen waren sich einig darin, dass auch eine Mrs. De Nicola nicht in die Zukunft sehen könne. Warum aber hatte sie die Warnung ausgesprochen? Hatte sie etwas zu verbergen? Wollte sie deshalb, dass Bob aus dieser Gegend verschwand?
Justus hatte also recht. Es ist richtig und wichtig, die De Nicola zu beobachten.
Ja, das glaube ich auch.
Warte mal, Peter. Da, auf der Holzbrücke. Spricht er mit drei Männern?
Ja, und? Scheinen Ausländer zu sein. Mexikaner vielleicht, oder Südamerikaner. Wenn wir Pech haben, sprechen sie Spanisch, und das würden wir selbst dann nicht verstehen, wenn wir unmittelbar unter ihnen stehen würden.
Wieso unter ihnen?
Mensch, Bob. Die stehen doch auf der Holzbrücke, und die Brücke beginnt hier vorne.
Ja, tatsächlich. Du hast recht, ja. Na, wir können sie belauschen, wenn wir unter der Brücke bis zu ihnen hingehen. Komm schnell.
Ich möchte wissen, was Ernie mit dem ganzen Fall zu tun hat.
Na, wenn wir Glück haben, erfahren wir es gleich. Wir warten hier auf sie. Psst. Sie sind gleich da.
Ja, sie kommen.
Sie bleiben stehen. Ich muss noch ein kleines Stück weiter gehen.
Ich verstehe ja, dass Sie erst mitmachen, wenn Sie Geld ziehen. Aber wir müssen die Ware prüfen. Und die muss einwandfrei sein, verstanden?
Sie ist einwandfrei. Aber Ihre Burschen sehen mir nicht so aus, als ob ihr da zuständig seid. Warum halte ich mich überhaupt mit euch auf? Ich will mit Alejandro reden. Er hat mir das Geschäft vorgeschlagen.
Alejandro hat mich beauftragt, aber wenn das so wichtig für Sie ist, können wir uns ja auch auf einen Vorschuss einigen.
Ich bitte darum.
Ein Viertel des Gesamtbetrages. Den Rest bekommen Sie bei Lieferung.
Die Hälfte als Vorschuss. Ohne Vorschuss läuft nichts. Überhaupt nichts. Schließlich kann ich das Zeug überall verkaufen, wo ich will.
Die Hälfte. Ich rufe an, wenn ich das Geld habe. Fahren Sie nach Pacific States und warten Sie dort auf meinen Anruf. Könnte auch sein, dass ich selbst komme.
Sie sind weg.
Pacific States. Ich habe nie gehört.
Ich auch nicht.
Da drüben ist eine Telefonzelle. Komm, wir sehen mal im Telefonbuch nach, ob wir irgendetwas finden, was mit Pacific States zu tun hat.
Idee.
Peter und Bob fanden im Telefonbuch eine Möbelspedition, die sich Pacific States nannte. Sie befand sich in Oxnard, einer kleinen Ortschaft in der Nähe. Zugleich beobachteten sie, dass Strong und die beiden Männer mit einem Wagen wegfuhren. Wenig später kam Ernie aus dem Haus und folgte ihnen in gleicher Richtung. Kurz entschlossen stiegen die beiden Detektive in einen Bus nach Oxnard, und hier dauerte es nicht lange, bis sie die Möbelspedition Pacific States gefunden hatten.
Peter, da drüben sind sie. Dort bei dem Möbelwagen.
Möbelwagen? Ich sehe mindestens 12 solcher Wagen.
Ich mein den da am Zaun. Einer von diesen Männern verändert die Aufschrift. Siehst du's?
Ach da. Ja, tatsächlich. Er überklebt die Buchstaben. Jetzt steht da McCutcheons Fischereibedarf. Verstehst du das? Was soll denn das?
Ja. Mir ist das völlig klar. Ernie und die anderen beiden Männer verladen Kartons in den Laster. Und die wollen sie zum Pier bei den Deli Colas bringen.
Also hör mal, Bob. Das können sie ja nun wirklich nicht wissen.
Na, natürlich. Deshalb haben Ernie und seine Leute ja die Aufschrift am Laster verändert. Es fällt doch nicht weiter auf, wenn ein Lastwagen von McCutcheons Fischereibedarf an der Pier steht.
Ja, das stimmt. Du meinst, sie wollen die Kartons auf ein Schiff verladen?
Na, ganz sicher. Das ist Schmugglergut, das ins Ausland gebracht werden soll.
Aber dann müssten ja Eileen und Mrs. De Nicola mit zu den Gangstern gehören.
Oder die Gangster müssen die beiden Frauen für einige Zeit irgendwo einsperren.
Bob, sieh mal, dem einen ist was runtergefallen.
Komm. Vielleicht bleibt irgendwas von dem Zeug dort liegen, das aus dem Karton gefallen ist. Wir sehen uns das mal an.
Bist du verrückt? Das ist doch zu gefährlich.
Die erwischen uns schon nicht. Und komm schon. Hinter den Lastwagen bleiben. Dann sehen sie uns nicht.
So, das genügt. Nicht weiter.
Ach, da liegt was im Sand. Ich hol's mal.
Nein, Bob, nicht! Ach, verflixt. Tatsächlich. Er hat was gefunden. Na?
Sieh dir das an, Peter. Munition.
Bob!
Ein Hund! Ein Dobermann!
Verflixt! Komm, weg!
Nein, der schnell weg! Das ist ein Bluthund! Verflixt, Ernie und die anderen kommen! Sie haben uns gesehen!
Während Bob und Peter von Ernie und seinen Freunden überrascht wurden, sprach Justus mit Mr. Bonestell. Der erste Detektiv war in der Zwischenzeit nicht untätig geblieben.
Möchtest du auch einen Kaffee?
Nein, danke, Mr. Bonestell. Sagen Sie, mit wem haben Sie gesprochen, seit ich gestern wegging?
Mit niemandem. Es war niemand hier und ich habe das Haus nicht verlassen. Warum?
Ich habe vorhin zufällig ein Telefongespräch belauschen können, das Ernie mit einem gewissen Alejandro geführt hat. Aus dem Gespräch ging eindeutig hervor, dass Ernie und Alejandro wussten, was wir über die De Nicolas und den blinden Bettler gesagt haben.
Aber das ist unmöglich. Wirklich keinen Kaffee, Junge?
Und Sie haben auch nicht telefoniert?
Nein.
Was ist mit Shelby Tuckerman?
Er kam gestern Abend, ging wortlos nach oben und schloss sich ein.
Aha. Mir fällt gerade ein, dass er gesagt hat, nach eurer Rechtsprechung ist ein Mann unschuldig, bis ihm eine Schuld nachgewiesen wird. Dass mir das nicht früher aufgefallen ist.
Was denn?
Na, nichts weiter. Darf ich mal die Zuckerdose sehen? Sie nehmen doch keinen Zucker, oder?
In den Kaffee? Nie. Aber Shelby, also in letzter Zeit hat er manchmal Zucker genommen.
Na, was haben wir denn da? Eine Wanze. Da, ein Abhörgerät. Solange diese Zuckerdose hier auf dem Tisch stand, konnte Shelby alles hören, was hier gesprochen wurde. Darf ich mal?
Was machst du denn da am Kühlschrank?
Na, mir ist aufgefallen, dass Shelby allerlei Tiefkühlware dabei hatte, als ich das letzte Mal hier war. Jetzt ist alles weg.
Das kann er doch gar nicht alles gegessen haben. Er ist doch meistens in der Kantine.
Wir müssen Shelbys Zimmer durchsuchen.
Dann komm. Er schließt die Tür immer ab. Aber das Fenster ist bestimmt offen. Ich hole eine Leiter.
Wie erwartet, fand Justus in Shelby Tuckermans Zimmer ein Tonbandgerät. Dieses hatte aufgezeichnet, was er mit Mr. Bonestell besprochen hatte. Justus löschte die Aufnahme und spulte das Band dann zurück. Danach kletterten Mr. Bonestell und der erste Detektiv wieder durch das Fenster hinaus und legten die Leiter zur Seite.
Wollen wir die Polizei informieren?
Das wäre zu früh. Was könnten wir denn schon beweisen? Zu wenig. Nein, wir stellen Shelby eine Falle. Wir gehen jetzt ins Haus und sprechen über den Bankraub und Mrs. De Nicola. Sie behaupten, Mrs. De Nicola nicht zu kennen.
Aber wozu, Justus?
Das Tonband wird aufzeichnen, was wir sagen. Shelby soll es hören und dann wird er hoffentlich den nötigen Beweis liefern.
Gute Idee.
Mr. Bonestell, ich weiß, dass Sie allmählich ungeduldig werden, aber möglicherweise haben wir bald etwas Neues für Sie. Eileen De Nicola kann uns vielleicht den entscheidenden Hinweis liefern.
Eileen De Nicola?
Ja, mein Freund Peter war bei Hauptkommissar Reynolds und Eileen De Nicola rief an, während er dort war. Peter sagt, Mrs. De Nicola sei ganz aufgelöst gewesen und dem Kommissar sei es nicht gelungen, sie zu beruhigen. Deshalb sei er zu ihr gefahren.
Aber ich kenne Mrs. De Nicola doch gar nicht. Was sollte sie mit dem Bankraum zu tun haben?
Da gibt es irgendeine Verbindung. So viel wissen wir sicher. Peter will, dass wir auch zur Polizei nach Rocky Beach kommen. Er meinte, Kommissar Reynolds würde Mrs. De Nicola mitbringen.
Ich hole meine Jacke.
Nach diesem fingierten Gespräch legten Justus und Mr. Bonestell sich auf die Lauer. Sie warteten in der Nähe des Hauses versteckt im Auto des Wachmanns. Nach einiger Zeit kam Shelby Tuckerman. Er ging ins Haus und kam schon nach kurzer Zeit sichtlich erregt wieder daraus hervor, eilte zu seinem Auto und fuhr davon. Mr. Bonestell folgte ihm.
Shelby ist ins Motel Seeblick gegangen. Das hätte ich mir doch denken können. Das ist das Motel, in dem die Sekte Mesa Doro sich versammelt hat.
Willst du hineingehen?
Ja, Mr. Bonestell. Wenn ich in 10 Minuten nicht zurück bin, rufen Sie bitte die Polizei.
Warte doch noch, Junge. Du wirst doch ganz nass.
Das ist nicht zu ändern. Das ist der reinste Wolkenbruch. Na, macht nichts. Vielleicht bin ich im Trocknen.
Na, Dicker? Na, nimm mal die Hände hoch. Los doch, Hände hoch! Und da rein.
Justus!
Peter, Bob, ihr seid gefangen?
Nicht nur wir. Wie du siehst, Mrs. der Nicola und Aline auch.
Fesselt ihn an einen Stuhl. Los, Ernie.
Komm her, Junge, mach keinen Unsinn.
Was haben Sie mit uns vor?
Nichts. Ihr bleibt hier, weiter nichts. Das Boot ist schon fast beladen.
Es geht um Waffen und Munition, Justus.
Waffen und Munition? Na, jetzt verstehe ich. Das war der Anlass für den Bankraub. Sie brauchten das Geld für den Waffenkauf. Jetzt soll die Ladung nach Venezuela verschifft werden, damit die Terroristen der Sekte neue Mitglieder mit Waffen ausrüsten können.
Sei still, du!
Sie, Shelby, Sie waren der Bettler mit dem Narbengesicht. Sie haben Mr. Bonestell belauscht und wussten daher alles über die Bank.
Richtig. Bist ein kluger Junge.
Wären Sie nur nicht so habgierig gewesen. Sie haben Mr. Hitfields Brieftasche gefunden und wollten sie behalten. Aber Sie haben sie verloren und uns damit die Spur zum Pier der Danny Colas aufgezeigt.
Für eine Brieftasche hast du unsere Sache aufs Spiel gesetzt, Shelby. Ist das wahr?
Ach was, Ernie. Wollte sie in den Briefkasten werfen. Außerdem... Du bist bald im Ausland und damit außer Gefahr. Ich kümmere mich hier um die Jungs.
Ach, Sie wollen nicht verreisen, Mr. Tuckerman? Ah, ich kann mir denken, warum. Sie wollen hierbleiben und sich einen Teil der Beute unter den Nagel reißen. Sie würden das Geld höchst ungern den Terroristen opfern.
Was sagst du da?
Was war das? Du hast nicht alles Geld abgeliefert?
In Mr. Bonestells Haus finden Sie mindestens $50,000.
Du lügst!
Ah. Das Geld ist in Mr. Bonestells Gefrierfach. Es ist in einer Eiscreme-Packung versteckt.
Du lügst, du! Dafür verpasse ich dir eine Kugel!
Was ist das?
Mein Gott, mein Traum!
Das Haus, der Hangrutsch weg!
Was ist los?
Hilfe, es
lauft! Raus! Das Haus bricht zusammen!
Ja. Ah. Hilfe! Hilfe, lass uns nicht allein! Helft uns!
Rettet uns! Mr. Bonestell.
Hilfe! Polizei!
Die kommt zu spät. Es ist nämlich schon alles vorbei.
Hilfe! Helfen Sie uns! Hier sind wir!
Steckt da jemand in diesen Trümmern? Ist da etwa jemand, der mir nicht glauben wollte, dass dieses Motel gefährdet ist?
Ja, wir sind hier! Und Mrs. Danny Cole und Aline! Holen Sie uns heraus!
Und verhaften Sie vor allem die Männer, die eben herausgelaufen sind. Die haben nämlich den Bankraub verübt und Waffen wollten sie auch schmuggeln.
Das wissen wir mittlerweile. Die Polizei ist nämlich nicht ganz so dumm, wie manche glauben.
Mrs. Danny Cole, Aline und die 3 Detektive waren rasch befreit. Wie durch ein Wunder war keiner von ihnen verletzt. Shelby Tuckerman, Ernie und die anderen Terroristen der Sekte wurden verhaftet und die Waffen beschlagnahmt. Als alles überstanden war, machten sich die 3 Detektive auf den Weg zu Mr. Hitfield. Sie hofften, dass er nun ein Buch über den Fall Narbengesicht schreiben würde.